온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 513. Vor ein paar Monaten haben wir über den Fall von drei deutschen Linken berichtet, die vor über 25 Jahren nach Venezuela geflüchtet sind, weil sie in Deutschland verdächtigt werden, einen Sprengstoffanschlag geplant zu haben. Eine Kampagne setzt sich dafür ein, dass die Anklage fallen gelassen wird und die Beschuldigten wieder nach Deutschland zurückkehren können. Nun ist einer der drei gestorben. Trotz massiver und tödlicher Polizeigewalt halten die sozialen Proteste in Kolumbien weiter an. Am 28. Mai gingen landesweit zehntausende Menschen auf die Straße, um an den Beginn der Revolte einen Monat zuvor zu erinnern. Während die Polizei an mehreren Orten erneut Menschen gezielt erschossen hat, schickt Präsident Duque das Militär auf die Straße. Wir versuchen zu beschreiben, was bisher geschehen ist und berichten zudem von einer Solidaritätsdemonstration in Berlin. Zum Schluss haben wir ein weiteres Interview aus El Salvador im Programm. Die feministische Aktivistin Morena Herrera berichtet über die Situation von Frauen und geht auch auf die Regierung des amtierenden Präsidenten Nayib Bukele und auf die Pandemie ein. Eine spannende halbe Stunde wünschen wir vom Onda Info.
Onda Info? Nachrichten.
Mexiko befindet sich mitten im Wahlkampf, einem der größten und gewalttätigsten aller Zeiten. Am 6. Juni werden nicht nur die Mitglieder des Abgeordnetenhauses und der Parlamente einer Reihe von Bundesstaaten sowie 15 der 32 Gouverneure gewählt, sondern auch tausende Gemeinderatsmitglieder und BürgermeisterInnen. Vor allem auf lokaler Ebene verläuft der Wahlkampf extrem gewalttätig und gilt mittlerweile als einer der tödlichsten aller Zeiten. Das liegt vor allem daran, weil die Morena-Partei des Präsidenten López Obrador auch in den Gemeinden immer mehr Einfluss gewinnt und dadurch über Jahrzehnte verfestigte Machtstrukturen infrage gestellt werden. Politische BeobachterInnen sehen hinter der zunehmenden Gewalt den Versuch lokaler MachthaberInnen und des organisierten Verbrechens, die Bevölkerung von der Stimmabgabe abzuhalten und somit politische Veränderungen zu verhindern. Den Wahlen wird auch deshalb eine besondere Bedeutung beigemessen, weil sie zur Hälfte der Amtszeit von López Obrador stattfinden. Sie gelten als Gradmesser dafür, ob die vom Präsidenten angeschobene vierte Transformation von den WählerInnen befürwortet wird. Von ihrem Ausgang hängt ab, wie es mit der vierten Transformation in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit weitergehen wird. Ob das Wahlergebnis allerdings repräsentativ sein wird, ist fraglich. Denn erfahrungsgemäß beteiligen sich nicht einmal 50% der Wahlberechtigten an den Zwischenwahlen. Deshalb hat die im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca ansässige Menschenrechtsorganisation EDUCA die Kampagne Defensoras Participando gestartet. In kurzen Videos, welche über die sozialen Netzwerke verbreitet werden, ermutigt EDUCA WählerInnen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Mexiko. Dass Deutschland mit Covidioten und Querschlägern reichlich gesegnet ist, ist landläufig bekannt. Weniger bekannt dürfte dagegen sein, dass auch Mexiko mit deren kruden Theorien zur Genüge beglückt wird. Um den vor allem in sozialen Netzwerken kursierenden Fake News etwas entgegenzusetzen, hat die Journalistenvereinigung Periodistas de a pie Mitte Mai die Kampagne Soy la vacuna – Ich bin die Impfung gestartet. Ziel der Kampagne ist es, anhand von Beispielen den Menschen zu helfen, Fake News von vertrauenswürdigen Informationen zu unterscheiden. Das ist wichtig, um die richtigen Entscheidungen angesichts der gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen von Covid-19 zu treffen, erklärt Patricia Mayorga, Koordinatorin der Kampagne. Denn während der Pandemie hat sich gezeigt, dass Fake News zum Teil tödliche Fehlentscheidungen auslösen. So werden in Mexiko immer wieder medizinisches Personal und medizinische Einrichtungen angegriffen, die sich der Bekämpfung von Covid-19 widmen. Mexiko zählt zu einem der wenigen Länder Lateinamerikas, das große Fortschritte bei der Impfkampagne gegen Covid-19 macht. Zurzeit werden die 50- bis 60-Jährigen und schwangere Frauen immunisiert. Schwangere haben ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Mittlerweile ist Covid-19 die häufigste Ursache für den Tod während der Schwangerschaft in Mexiko. Ab Anfang Juni werden dann die 40- bis 50-Jährigen geimpft. Präsident López Obrador hat angekündigt, dass allen Impfwilligen bis Oktober eine Impfung angeboten werden soll.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Am Donnerstag, den 28. Mai, verstarb Bernd Heidbreder. Der 60-Jährige erlag offenbar einem kurzen Krebsleiden. Er war einer der drei seit 26 Jahren auf der Flucht befindlichen Deutschen, die gemeinsam die Gruppe Das Komitee gebildet haben sollen. Sie werden verdächtigt, im Jahr 1995 versucht zu haben, ein im Bau befindliches Abschiebegefängnis in Berlin-Grünau zu sprengen. In seiner Berliner Zeit war der gebürtige Herforder in der autonomen Linken aktiv. Nach der Flucht beteiligten sich Bernd Heidbreder und Thomas Walter in Venezuela am Aufbau der bolivarischen Revolution unter Hugo Chavez. In Mérida arbeitete Bernd Heidbreder lange als Drucker in einem Betrieb, der ebenfalls der linken chavistischen Regierung unterstand. Im Jahr 2014 wurde Heidbreder dann aufgrund eines internationalen Haftbefehls festgenommen. Der oberste Gerichtshof Venezuelas lehnte zwar seine Auslieferung nach Deutschland ab, trotzdem saß Heidbreder danach 2 Jahre grundlos in Haft. Seine Flucht bereute er jedoch nicht, wie er im Dokumentarfilm »Gegen den Strom« von Regisseur Sobo Svobodnik erklärte.
Habt ihr es jemals bereut, euch nicht bestellt zu haben?
Nee. Ich hab's nie bereut.
Nee, ich auch nicht. Also nee. Ich möchte die Zeit auch nicht missen. Also ich habe da so derart viele Sachen gelernt, die ich, wenn man in Deutschland geblieben wäre, wäre alles anders gewesen. Und es sind viele, viele gute Sachen auch passiert.
Doch nach der Haft sei er nie mehr derselbe gewesen, sagt Thomas Walter, der ihn bis zum letzten Moment begleitet hat. Zudem habe ihn die ständige Unsicherheit zermürbt und traurig gemacht. Thomas Walter ist der Meinung, dass dies zu Heidbreders Krebserkrankung beigetragen habe. Unmittelbar nach dem Tod bekundete Walter den schweren Verlust seines engen Freundes am folgenden Tag via Twitter mit einem Video, in dem die beiden Männer gemeinsam singen.
Ich kann heute nicht kommen, ich hab keine Zeit, vielleicht komme ich morgen, es ist ja nicht weit.
Laut den üblicherweise in Deutschland angewandten rechtsstaatlichen Kriterien wären die Vorwürfe der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und der Vorbereitung eines Sprengstoffanschlags heute bereits verjährt. Doch durch die juristische Einordnung der Verabredung zu dieser Tat verlängert sich die Verjährungsfrist auf 40 Jahre. Ein Verfolgungswille, den selbst die Interpol nicht nachvollziehen wollte und Bernd Heidbreder von ihrer Liste strich, weil die Fahndung nicht mehr ihren Statuten entspräche. Wer die Petition zur Einstellung der Verfahren gegen die noch lebenden Gesuchten Thomas Walter und Peter Kraut unterschreiben möchte, kann dies auf folgender Internetseite tun: www.bringtheboysbackhome.org.
Sin justicia la paz no existe, todo lo que dicen es mentiras, es un chiste. Persisten en la confusión, no pierdas atención, el puño arriba pon, resiste. Sin justicia la paz no existe, todo lo que dicen es mentiras, es un chiste. Persisten en la confusión, no pierdas atención.
In Kolumbien gehen seit über einem Monat zehntausende Menschen auf die Straße. Die Proteste begannen am 28. April und richteten sich zunächst gegen eine von der Regierung Duque geplante Steuerreform. Damit wären vor allem die mittleren und unteren Schichten stärker besteuert worden, während die obere Schicht kaum Einbußen zu erwarten gehabt hätte. Die Polizei ging brutal gegen die Demonstrierenden vor und schoss oftmals gezielt mit scharfer Munition in die Menge. Allein in der drittgrößten Stadt Cali starben dabei Dutzende Menschen. Das konnte die Proteste jedoch nicht stoppen. So sah sich Duque schließlich gezwungen, die Reform zunächst zurückzuziehen und den dafür verantwortlichen Finanzminister zu entlassen. Die Proteste gingen trotzdem weiter. In der Pandemie sind Armut und Arbeitslosigkeit in Kolumbien weiter gestiegen. Die Menschen fordern eine bessere Gesundheitsversorgung, ein gerechteres Wirtschaftssystem, ein Ende der Polizeigewalt, ein Ende der gezielten Mordwelle gegen AktivistInnen und eine Wiederaufnahme des Friedensprozesses. Am 28. Mai haben nun erneut tausende Menschen demonstriert, um an den Beginn der Protestwelle einen Monat zuvor zu erinnern. Im ganzen Land fanden Protestmärsche, Blockaden und kulturelle Events statt. Diese wurden in ausgelassener Stimmung und mit viel Solidarität seitens der Bevölkerung abgehalten, häufig jedoch abermals brutal von der Polizei angegriffen. Große Demonstrationen gab es in Cúcuta und Bucaramanga, aber auch in der Hauptstadt Bogotá. Im südöstlichen Stadtteil Usme fanden die Protestaktionen auf der Brücke der Würde statt. Obwohl die Kundgebung friedlich war, wurden bei einem Polizeieinsatz am Abend 85 Menschen verletzt. In Medellín, der Hauptstadt des Departements Antioquia, fanden zwei Demonstrationen und ein großes Konzert statt. Auch diese wurden am frühen Abend von der Polizei angegriffen. Es gab mehrere Hinweise auf Personen in Zivil, die scharf auf Demonstrierende schossen und auch PressevertreterInnen attackierten. Diese Angriffe fanden vor den Augen der Polizei statt. In Cali, dem zentralen Ort der Proteste der vergangenen Wochen, war die Situation besonders schlimm.
Desde las manifestaciones en el marco del paro nacional en Colombia, la situación de violencia e incertidumbre en Cali no cesa.
Im Viertel La Luna schoss eine Person in Zivil auf die DemonstrantInnen, wobei eine Person getötet wurde. Der Schütze entpuppte sich als ein Agent der Staatsanwaltschaft und wurde von der aufgebrachten Menge gelyncht. Auch mehrere Videoclips aus den sozialen Medien zeigen bewaffnete zivile Gruppen, die am 28. Mai in Cali an der Seite der Polizei auf Protestierende und PassantInnen schießen oder Menschen festnehmen. Am Abend dieses Protesttages waren weitere 14 Menschen tot. Die Vereinten Nationen und die Interamerikanische Menschenrechtskommission verlangen eine Untersuchung. Die Kommission will in der zweiten Juniwoche nach Kolumbien reisen, um die Menschenrechtssituation zu überprüfen. Doch statt einzulenken, verkündete Präsident Duque ein Dekret zur Wahrung und Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung.
Quiero dejar absolutamente claro que a partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle.
Mit diesem Dekret wird in 8 kolumbianischen Departments und in 13 Städten das Militär auf die Straßen geschickt, zum Teil auch gegen den Willen der Lokalregierungen. Gemeinsam mit der Polizei soll das Militär Straßenblockaden räumen und die Proteste der Bevölkerung eindämmen. Präsident Duque ordnete zudem an, auch die Zahl der Sicherheitskräfte zu erhöhen. Außerdem diffamierte er die massenhaften sozialen Proteste als Vandalismus, als Plünderungen und als urbanen Terrorismus niederer Intensität. Angesichts der Kriminalisierung der Proteste kritisieren soziale Organisationen, dass die Regierung die Proteste als Kriegszustand wertet. Die Verhandlungen zwischen Regierung und Streikkomitee, die bislang zu keinen Ergebnissen gekommen waren, sind damit erstmal auf Eis gelegt, obwohl sich das Streikkomitee weiterhin dialogbereit zeigt. Bis einschließlich zum 28. Mai hat die Kampagne Defender la Libertad im Rahmen der seit einem Monat andauernden Proteste 59 Tote registriert, außerdem 866 Verletzte, 346 Verschwundene und über 2000 Festnahmen. Davon fast 1000 in der Hauptstadt Bogotá. Auch in anderen Ländern gibt es Proteste gegen die Polizeigewalt in Kolumbien, so zum Beispiel auch in Deutschland. Im Anschluss hört ihr einen Bericht aus Berlin.
Über 1000 Morde an Gewerkschafts-, Menschenrechts- und Umweltaktivistinnen. Systematischer Boykott des 2016 unterzeichneten Friedensabkommens mit der FARC-Guerilla seitens der aktuellen Regierung. Fehlende Strafverfolgung der 6.402 Fälle von falsos positivos, also vom Militär getötete Zivilisten und als im Kampf gefallene Guerillakämpfer präsentiert. während der Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Álvaro Uribe Vélez. Neoliberales und extraktivistisches Wirtschaftsmodell und prekäre Arbeitsverhältnisse und extreme soziale Ungleichheit. Der Präsident Iván Duque Márquez und die Regierungspartei Centro Democrático sind nicht verhandlungsbereit und begegnen den friedlichen Protesten mit äußerster Polizeigewalt und systematischer Diffamierung.
Sagt Guillermo von Unidos por la Paz, einer Initiative von KolumbianerInnen in Deutschland, die sich für den Friedensprozess in Kolumbien einsetzen. Gemeinsam mit einigen anderen Organisationen rief die Initiative am letzten Freitag zu einer Fahrraddemo durch Berlin auf, um auf die Situation in Kolumbien aufmerksam zu machen. Guillermo hat uns erzählt, warum sie heute in Berlin demonstrieren.
Wir finden das gerade in Kolumbien. Das System ist sehr korrupt und leider, obwohl wir uns sehr viel Mühe geben in Kolumbien und auch in dem Ausland, um da ein bisschen genau die Situation zu ändern, ist die Politik so stark, sage ich mal, in der Macht geklemmt, dass wir tatsächlich ein bisschen Hilfe von außen brauchen. Sowieso ist die Welt natürlich globalisiert und Länder wie Deutschland haben natürlich auch eine starke Verbindung, politische Verbindung, ökonomische Verbindung zu Kolumbien. Und man kann natürlich auch die deutsche Regierung sozusagen ein bisschen Druck machen, um dass sie dann uns unterstützen, ein bisschen auch Druck an Kolumbien zu machen. Und tatsächlich zum Beispiel Waffenexport ist auch ein Thema. Deutschland zahlt auch Geld an Kolumbien für ein Friedensabkommen, aber die sind nicht dabei, die kolumbianische Regierung zu sagen, lass uns mal bitte Frieden schaffen. Und die kolumbianische Regierung, genau, ist gerade nur so pro Krieg sozusagen. Und deswegen wollen wir erstmal die deutsche Gesellschaft davon aufmerksam machen, um dass jedes Mal, wenn wir diese Veranstaltungen machen, dass sie halt vorbeikommen und uns dabei helfen, ein bisschen die Stimme zu verstärken.
Ich bin hier, weil mein Land tut mir sehr weh. Ich bin auch in Deutschland deswegen, weil ich in meinem Land nicht so viel Zukunft sehe und das tut mir voll leid.
So sagt Madeleine, eine Kolumbianerin, die schon seit einigen Jahren in Berlin lebt.
Ich würde gerne, dass irgendwie allgemein die Regierung, die internationale Regierungen oder irgendwas macht so eine Strafe, irgendwas, damit die Regierung in Kolumbien versteht, dass es nicht so einfach ist, dass die anderen Leute die Rechte wegmachen können. Die Leute können nicht einfach so ermorden und verschwunden. Und so, dass die andere oder die deutsche Regierung sozusagen wissen, dass wir sind ein Welt, obwohl wir verschiedene Länder sind. Wir sind eine Welt und wir gehören alle zusammen. Diese Pandemie hat uns das gezeigt und es ist voll wichtig, dass alle wissen, dass hier hat man viele Privilegien, aber woanders gibt es viele Probleme.
Wir wollen einfach gegen dieses System protestieren, das nicht die Jungen unterstützt, die Reichen bevorteilt. Und ja, das ist mein Hauptgrund, die jungen Leute in Kolumbien zu schützen, zeigen, dass sie nicht allein sind, dass sie Unterstützung haben aus der ganzen Welt. Und ja, genau deswegen bin ich hier heute.
Guillermo und seine MitstreiterInnen fordern von Iván Duque, dem kolumbianischen Präsidenten, den Zutritt der Beobachtungskommission CIDH, der Interamerikanischen Menschenrechtskommission, zu gewährleisten, um die Situation in Kolumbien zu beobachten. Außerdem die Gewährleistung des Rechts auf legitimen Protest, den Abzug des Militärs von den Straßen Kolumbiens und die Aufklärung der Morde an Menschenrechts- und UmweltaktivistInnen in den letzten Jahren. Auch an Deutschland und die EU haben sie eine Forderung. Und zwar Druck auszuüben, um die Situation, die Menschenrechtsverletzungen und die Vergehen in Kolumbien aufzuklären.
Erstens sollten wir uns alle solidarisieren mit dem, was in Kolumbien passiert. Das heißt, einfach nur ein bisschen bewusster werden, was da passiert. Und natürlich hilft das uns auch dabei, wenn Menschen einfach Informationen teilen. Und ich glaube erstmal das und einfach mehr darüber reden, weil es wird natürlich nicht viel darüber geredet, deswegen sind wir heute da, um ein bisschen das sichtbar zu machen.
Neben der Fahrraddemo wurden an diesem Wochenende noch vielfältige andere Veranstaltungen zu Kolumbien organisiert. Ziel ist, die Aufmerksamkeit für die Situation der KolumbianerInnen zu stärken und zu erhalten. Weitere Infos findet ihr übrigens auch im Podcast Was ist los, Kolumbien?
Soy Morena Herrera.
Ich bin Morena Herrera. Ich bin eine soziale Kämpferin. Ich definiere mich als feministische Aktivistin und als Verteidigerin der Menschenrechte. Ich lebe in El Salvador und träume von einem Land mit Gerechtigkeit und Demokratie, in dem jede und jeder das eigene Schicksal definieren und in Selbstbestimmung leben kann. Donde cada persona pueda definir su propio destino y
vivir en autodeterminación. Morena Herrera wurde 1960 in El Salvador geboren und lebt in Suchitoto, so etwa 40 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt San Salvador. Die ehemalige FMLN-Guerillera ist Feministin und Koordinatorin bei der Asociación Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local, einer Partnerorganisation von Brot für die Welt. Das Netzwerk fördert Frauenrechte und arbeitet zur Gleichberechtigung der Geschlechter. Anfang Mai hat Brot für die Welt auf einer Online-Veranstaltung einen Atlas der Zivilgesellschaft präsentiert. Morena Herrera berichtete dort über die Situation in El Salvador mit besonderem Blick auf die Situation von Frauen und geht dabei auch auf die Regierung des amtierenden Präsidenten Nayib Bukele und die Pandemie ein. Wir haben dieses Interview für Onda Radiofon aufbereitet. Morena Herrera, wie steht es also um die salvadoranische Gesellschaft?
Toda nuestra historia registra una confrontación derivada de la concentración de la riqueza en pocas manos.
Unsere gesamte Geschichte ist durch eine fortwährende Konfrontation gekennzeichnet, die sich speist aus der Konzentration des Reichtums in den Händen weniger und einer in weiten Teilen verarmten Gesellschaft. Frauen und Mädchen tragen die Hauptlast dieser Ungleichheit. Sie sind diejenigen, die die schlechtesten Jobs ausüben. Sie sind diejenigen, die unbezahlt die Hausarbeit erledigen und für ihre Familien sorgen. El Salvador ist dazu eine sehr gewalttätige Gesellschaft. Der Mangel an echten Alternativen, vor allem für junge Menschen, hat in den letzten Jahren zu skandalösen Gewalttaten geführt. Dies geschieht mit Hilfe einer ideologischen Unterstützung, die patriarchale Kultur, Neoliberalismus und extremen Individualismus kombiniert. Auf diese Weise haben Morde, auch speziell die Morde an Frauen, die Femizide, zugenommen. Gewalt wurde normalisiert. Die sexualisierte Gewalt an Mädchen wurde normalisiert. Sogar innerhalb von Familien.
Se han incrementado los asesinatos, los homicidios y en el caso de las mujeres, los feminicidios y se ha normalizado la violencia. Se ha normalizado el abuso sexual contra las niñas, incluso en el seno de las familias.
Nun herrschen ja vielerorts in Lateinamerika noch sehr traditionelle Rollenbilder. Wie ist die Situation der Frau speziell in El Salvador?
Para esta sociedad y sobre todo para su clase política y dirigente, las mujeres somos ante todo y debemos ser ante todo madres.
Für die Gesellschaft und insbesondere für die politische und herrschende Klasse haben Frauen vor allem Mütter zu sein. Es spielt keine Rolle, dass wir andere Träume haben und anderes machen wollen. Um eine Frau zu sein, hast du Mutter zu sein. Wir sollen unterwürfig und untergeordnet sein und dies als unser Los akzeptieren. So ist El Salvador zu einem der Länder mit den höchsten Femizidraten und einer der wenigen Gesellschaften der Welt geworden, die Abtreibung in all ihren Formen verurteilt und kriminalisiert. Dem liegt zum einen die Annahme zugrunde, dass Abtreibung ein Verbrechen sei. Gleichzeitig wird mit der Praxis der Abtreibung dieses Gebot, ausschließlich als Mutter eine Daseinsberechtigung zu haben, in Frage gestellt. Deshalb wurde dieses absolute Abtreibungsverbot verhängt. Und deshalb suchen sie nach Verbrecherinnen, wo es keine gibt. So haben wir zum Beispiel erlebt, wie ein geburtshilflicher Notfall kriminalisiert wurde. In diesem Fall hat die Frau überhaupt nichts getan, aber das Ungeborene ist gestorben.
Donde la mujer no ha hecho nada, pero donde la criatura que estaba gestando ha muerto.
El Salvador gehörte ja lange zu den Ländern mit den höchsten Mordraten und Femiziden auf der Welt.
zusammen mit den Nachbarländern Guatemala und Honduras. Was sind die Gründe dafür?
La violencia extrema es provocada por desigualdades extremas también, pero no ha sido prevenida por ninguno de los gobiernos.
Die extreme Gewalt wird auch durch extreme Ungleichheiten verursacht. Keine Regierung hat sich um Präventionsmaßnahmen geschert. Um Gewalt zu verhindern, müssen die Bedingungen überwunden werden, die die Gewalt verursachen. Um die Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen, müssen die Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen überwunden werden. Es geht darum, die patriarchale Kultur zu überwinden, die Männern die ideologische und psychologische Rechtfertigung liefert, um Frauen zu kontrollieren, zu misshandeln, zu vergewaltigen und zu töten. Gerade durch die Covid-Pandemie leben wir Frauen in großer Unsicherheit. In unserem 85-tägigen Lockdown gab es mehr als 400 Schwangerschaften bei Mädchen unter 14 Jahren, sogar unter 10 Jahren. Gleichzeitig wurden sexuelle und reproduktive Gesundheitsdienste sowie der Zugang zur Justiz stark eingeschränkt.
Niñas de 10 años y las denuncias, las posibilidades de denuncias eran casi nulas. Se restringieron los servicios de salud sexual y reproductiva y los servicios de acceso a la justicia.
Wir sprechen mit Morena Herrera, Feministin aus El Salvador, über die Situation der salvadoranischen Zivilgesellschaft. Morena, seit 2 Jahren ist die politische Polarisierung aus rechter Arena und linker Ex-Guerilla FMLN durchbrochen. Gerade hat Präsident Nayib Bukele die Parlamentswahlen haushoch gewonnen. Viele sehen das mit Sorge. Wie sehen Sie Bukele und seine Partei Nuevas Ideas?
Y es que estamos caminando hacia formas muy autoritarias de gobierno. A este gobierno no le gustan las voces disidentes.
Wir bewegen uns in Richtung sehr autoritärer Regierungsformen. Die Regierung von Nayib Bukele mag keine kritischen Stimmen, die die Probleme unserer Gesellschaft benennen. Und hier sind es vor allem die Journalistinnen, die es am schlimmsten trifft. Auf sie wird Druck ausgeübt, weil sie Teil der Medien sind, insbesondere wenn sie sich einem unabhängigen Journalismus verpflichtet sehen. Es wird aber auch Druck und Gewalt speziell gegen Journalistinnen ausgeübt, weil sie Frauen sind. Das ist eine sehr schwierige Situation. Und wir hoffen, dass die Regierung erkennt, dass kritische Stimmen für den Aufbau der Demokratie notwendig sind. Auch wir wollen ein besseres El Salvador. Wenn es uns Frauen besser geht, gewinnt die gesamte Gesellschaft. An diesem Punkt können wir uns treffen.
El Salvador hat aber seit vielen Jahren eine aktive und auch kämpferische Zivilgesellschaft. Was macht Ihnen da Hoffnung?
Somos una sociedad que tiene muchos problemas.
Wir sind eine Gesellschaft, die viele Probleme hat. Wir sind aber auch eine Gesellschaft, die darum kämpft, Gerechtigkeit, Freiheiten und Demokratie zu erringen. Vor allem junge Menschen organisieren sich in El Salvador gerade. Und in der feministischen Bewegung beteiligen sich immer mehr junge Frauen an den Kämpfen gegen Ungleichheit, gegen die Gewalt gegen Frauen und auch für die Entkriminalisierung der Abtreibung. Wir sind eine Gesellschaft, die die Hoffnung auf ein besseres Leben nicht verliert.
Que no pierde la esperanza de vivir mejor.
Und zum Schluss, Morena Herrera, Sie sind Mutter von 4 Töchtern, die in diesem El Salvador, das Sie uns schildern, aufgewachsen sind. Was ist Ihnen bei der Vorbereitung Ihrer Töchter und Enkelinnen auf das Leben in der salvadoranischen Gesellschaft wichtig oder wichtig gewesen?
Soy feminista y soy madre de 4 mujeres. Yo digo que no me ha quedado de otra que ser feminista.
Ich bin Feministin und Mutter von 4 Frauen. Ich hatte eigentlich gar keine andere Wahl, als Feministin zu sein. Ich habe meine Töchter unterstützt, damit sie studieren und einem Beruf nachgehen können. Ich war sehr radikal in der Information, die sie von mir bekommen haben. Sie sollten in der Lage sein, eigene Entscheidungen zu treffen und autonome Frauen zu sein, damit sie von niemand anderem abhängig sind. Ich ermutige sie, ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken, um glücklich zu sein. Und ich bin sehr stolz auf die Enkelinnen, die ich in meinem Leben habe.
Morena Herrera war das, Feministin und soziale Aktivistin aus El Salvador. Für ihren jahrelangen Kampf für die Rechte von Frauen und die Entkriminalisierung der Abtreibung wurde Morena Herrera übrigens 2016 von der BBC zu einer der 100 wichtigsten Frauen weltweit erklärt.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.